Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Auch heute wieder mit einem Vorgeschmack auf die Kunstbiennale in Venedig. Dort wird ja derzeit nicht nur aufgebaut, sondern auch ordentlich gestritten um den russischen Pavillon. Proteste gab es heute dort von Pussy Riot. Das Werk des Fotografen und Sammlers F.C. Gundlach beleuchtet eine Ausstellung in Hamburg und morgen startet in den Kinos ein Film, dessen literarische Vorlage in Frankreich für ziemlich viel Aufsehen gesorgt hat, weil sie auch stark autobiografisch ist. Love Me Tender heißt der Film, die Geschichte einer Frau, die mit vielen Konventionen und Erwartungen bricht. Die Kunstwelt ist mittlerweile hochpolitisiert und das macht sie eben auch empfänglich für kulturpolitische Diskussionen. Immer wieder geht es dabei um Moral, um Kunstfreiheit, Fragen von Solidarisierung oder eben Boykott. Die letzte Documenta hat gezeigt, wie so ein Anfangsstreit das gesamte Ereignis überschatten kann. Ob sich in Venedig die Diskussion um die Teilnahme Russlands an der Biennale beruhigt, das bleibt abzuwarten. Die internationale Jury hat ja vergangene Woche geschlossen ihren Rücktritt verkündet. Heute gab es Protest von Femen und Pussy Riot vor dem russischen Pavillon. Beobachtungen von Enne Seidel.
Gut versteckt im Gebüsch hinter dem tschechischen Pavillon. Ungefähr 30 Aktivistinnen und Aktivisten, schwarz gekleidet, die pinken Sturmhauben schon in der Hand. Sie treffen letzte Absprachen, gehen noch einmal den Ablauf der Performance durch. Und es gibt Anweisungen, wie man sich verhalten soll, falls Polizei oder Sicherheitskräfte einschreiten. Dann geht es los. Die Performerinnen und Performer rennen zum russischen Pavillon. Der liegt nur wenige Meter entfernt, schräg gegenüber. Laute Musik, gereckte Fäuste und Nebelkerzen. Innerhalb von Sekunden ist der russische Pavillon in pinken Rauch gehüllt. Später dann auch blauer und gelber Rauch, die Landesfarben der Ukraine. Disobey rufen sie oder auch Blood is Russia's Art. Performerinnen klettern auf die Treppengeländer vor dem Pavillon, stehen dort in kämpferischer Pose mit ukrainischer Flagge in der Hand. Die Mitglieder der ukrainischen Protestgruppe Femen tragen Blumenkränze im Haar und protestieren mit nacktem Oberkörper, so wie auch schon in früheren Auftritten der Gruppe.
We came here with a clear message. We want through your cameras, we want to question everybody else who is watching. What happened? What changed?
Wir sind mit einer klaren Botschaft hierher gekommen, sagt Ina Shevchenko von Femen. Wir wollen euch alle fragen, was hat sich denn geändert? Ich sehe jetzt wieder russische Flaggen bei den Olympischen Spielen. Ich sehe Russland hier auf der Biennale Kunst ausstellen. Die russische Kultur ist zurück. Aber aus ukrainischer Perspektive hat sich rein gar nichts geändert. Die Ukraine wird weiterhin von Russland bedroht. Es ist der erste gemeinsame Auftritt der ukrainischen Protestgruppe Femen und der russischen Punkband Pussy Riot. Nadja Tolikonnikova ist eines der bekanntesten Gesichter von Pussy Riot. Auch sie richtet ihre Kritik direkt an die Biennale-Stiftung und Präsident Butafurko, der die Teilnahme Russlands möglich gemacht habe.
It's the most politicized Biennale ever existed in history. Well, I guess apart from that one that was visited by Hitler.
In der Geschichte der Biennale hat es noch keine Ausgabe gegeben, die so sehr politisiert war, sagt Tolikonnikova, bis auf die, die von Hitler besucht wurde. 1934 spazierten Hitler und Mussolini gemeinsam durch die Giardini. Die Kunstausstellung wurde zur Propagandaschau von Faschisten und Nationalsozialisten. Die Biennale, sagt Pussy Riot-Aktivistin Nadja Tolikonnikova, habe eine kontroverse Geschichte und zurzeit tue sie nicht besonders viel, um ihr Image zu verbessern.
Biennale has quite kind of controversial history and it doesn't do much to improve it.
Blood is Russia's eye! Blood is Russia's eye! Blood is Russia's eye!
Während der Protestaktion wird der russische Pavillon von Sicherheitskräften geschützt. Sie blockieren den Eingang, damit die Aktivisten nicht reinkommen. Die Türen werden schnell geschlossen. Drinnen finden in diesen Tagen vor allem Konzerte statt, mit Musikerinnen und Musikern aus Russland und anderen Ländern. Im Obergeschoss gibt es eine Sound- und Videoinstallation einer indigenen Künstlerin aus der Mongolei. Eine unpolitische Ausstellung, sagt die Kuratorin des russischen Pavillons, Anastasia Kaneeva, Tochter eines Rüstungsunternehmers und ehemaligen Geheimdienstoffiziers. Die Aktivistinnen von Pussy Riot und Femen halten dagegen. Auch wenn der russische Pavillon nur 3 Tage geöffnet sein wird und danach schließen soll, werde Russland diesen Auftritt zu Propagandazwecken nutzen.
Russians are already celebrating. All the journalists, all the VIPs, who is who from the art world are arriving in these 3 days. Russia is going to be using this for the next fucking 10 years on their propaganda channels.
Die Künstlerinnen und Künstler, die im russischen Pavillon auftreten und ausstellen, stünden entweder dem Kreml nahe, sagt Tuli Konnikova, oder es seien indigene Künstler, die für die russische Propaganda benutzt würden, während man ihnen in Russland selbst alle Rechte verweigere.
Some of them are closely linked with the Kremlin, and some of them are indigenous people who are unfortunately in this instance being used by the imperial narrative that colonizes this exact people.
Für die Aktivistinnen von Pussy Riot und Femen gibt es daher nur ein Ziel. Der russische Pavillon muss komplett schließen, fordern sie. Und zwar nicht erst am Samstag, wenn die Biennale fürs Publikum öffnet, sondern sofort.
We are not going to stop until this is going to be closed.
Blood is Russia's eye! Blood is Russia's eye!
Meine Kollegin Anne Seidel über den Streit um den russischen Pavillon auf der Biennale in Venedig. Heute fortgeschrieben durch Proteste der Gruppen Femen und Pussy Riot. Und übermorgen, am Freitag, wird diese Biennale dann auch bei Fazit eröffnet mit einer Sendung direkt aus den Giardini. Queere Filme haben eine lange Tradition, viel länger als der Begriff queer gebräuchlich ist. Und queeres Kino hat natürlich auch unvergessliche Filmmomente geschaffen. Filme wie Mädchen in Uniform mit Romy Schneider und Lily Palmer wurden Klassiker. Ebenso Paris is Burning, Brokeback Mountain oder Philadelphia. Doch da fängt's schon an. Wer hat diese Filme gemacht und für wen? Eine Ausstellung in der Deutschen Kinemathek erzählt jetzt die Geschichte des queeren Kinos von MacherInnen, die aus der Szene für ein queeres Publikum. Bis zurück in die 1910er Jahre reicht der Blick. Kuratiert von Björn Koll, Chef des Filmverleihs Salzgeber. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Guten Abend und hallo.
Einen wunderschönen guten Abend. Hallo.
Herr Koll, Sie haben die Ausstellung gerade eröffnet. Ein Abend der Filmnerds oder der queeren Szene in Berlin?
Ach, ich glaube, das ist eine tolle Mischung. Da sind ein paar hundert Leute hier auf dem Hof und halb in der Halle. Das ist ja das ehemalige E-Werk, was jetzt der Standort der Stiftung Deutsche Kinemathek ist. Und das mischt sich ganz schön durcheinander.
Sie haben diese Ausstellung Inventing Queer Cinema genannt. Wer hat denn das queere Kino erfunden?
Ja, das waren Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. Die haben alle die Sehnsucht geteilt, sich selbst im Kino zu sehen und für andere auch sichtbar zu sein. Das waren nicht nur Filmemachenden, die natürlich auch ganz wichtig, aber es waren Kinobetreiber, das waren Journalisten, das waren Festivalentscheider, sogar Filmverleiher wie ich, die, glaube ich, alle an einem Strang gezogen haben an den verschiedensten Orten in der Welt und die Dinge gemacht haben, koordiniert, unkoordiniert, mal traf man sich irgendwo und daraus ist etwas entstanden, was wir jetzt queeres Kino nennen dürfen.
Und die Edition Salzgeber, wie sie früher hieß, also ihr Filmverleih, war da ja auch schon vor vielen Jahrzehnten mit am Start. Was hat Sie daran fasziniert oder gereizt, sich diesem queeren Film zu widmen als Verleih?
Ja, das geht in das Jahr 1985 zurück. Da gab es den ersten Spielfilm zum Thema AIDS und Manfred Salzgeber war selbst betroffen. Und er hat diesen Film entdeckt für seine Arbeit für die Berlinale. Da hat er ja das Panorama gestaltet. Und er fand den Film so wichtig, durchaus auch wirklich mit dem Gedanken, dass ein Film ein Leben retten könnte, dass der Film gesehen werden muss. Und hat versucht, einen Filmverleih dafür zu finden, hat auch versucht, mit Sendern zu sprechen. Den Film müsste jetzt ausstrahlen. Und keiner wollte es haben, keiner wollte es machen. Und hat er pragmatisch, wie er war, gesagt, dann mache ich es halt selber. Und so ist das Unternehmen 85 entstanden. Und dann waren, weiß ich nicht, wir haben ja irgendwie mittlerweile ein paar tausend Filme ins Kino gebracht, kamen halt immer mehr und es hat sich so ein bisschen auch das queere Kino als Schwerpunkt bei uns herausgebildet.
Ganz früh ging es anscheinend in der Filmgeschichte schon los, also weit lange vor den 80er Jahren, die Sie jetzt gerade erwähnt haben. Und ich denke mir mal, dass es auch recht diskret losging. Wann traut man sich denn eigentlich so richtig explizit zu werden in der Geschichte des queeren Kinos?
Das ist, glaube ich, das Jahr 1971.
Und das können Sie sofort so sagen.
Ja, natürlich. Das ist nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, die er lebt, in der er lebt, 1971 von Rosa von Braunheim. Tolle Geschichte. Da war gerade mal der Paragraph 175 in der Bundesrepublik abgeschafft. Dann haben erste Redakteure gesagt, na, dann können wir ja mal was zu dem Thema machen. Da hat Rosa, klug wie er war, ein völlig absurdes Drehbuch geschrieben über so zwei Jungs, die nach Berlin kommen und sich dort treffen. Der Film am Ende des Tages hatte dann, so wie er ist, mit dem Drehbuch gar nichts zu tun. Und vor allen Dingen hat er dann ja diesen Kommentar darüber sprechen lassen, der auf Dinge hinweist und der ja auch, glaube ich, heutzutage immer noch als leichte Unverschämtheit empfunden werden kann. Mhm. Und der ja auch, sagen wir mal, diese tollen Aussagen hat, mal raus aus den Betten und geht auf die Straßen, sonst wird sich gar nichts verändern. Und wir wissen ja auch, dass das im Prinzip der Startschuss für zumindest in Berlin die frühe Schwulenbewegung war. Da kam dann die Lesbenbewegung dazu. Das ist ein tolles Beispiel, was Kino und was Film alles kann.
Vielleicht gehen wir trotzdem mal ganz kurz in diese ganz frühen Jahre zurück, weil ich es mir noch gar nicht so richtig vorstellen kann. Der Film, das Bewegtbild wird erfunden und anscheinend gibt es da auch schon Filme, die sich diesem Thema widmen oder es zumindest anklingen lassen.
Ja, selbstverständlich. Da gibt es, also in der Regel müssen Sie sich das immer so vorstellen, wie so eine Verwechslungskomödie. Schönes Beispiel ist ein US-amerikanischer Film, der auch als der früheste gezählt wird. Ich glaube, das ist 1914 oder 1916, A Florida Enchantment. Da gibt es irgendwelche Samen, die in einem Kästchen gefunden werden und wenn man die schluckt, dann wechselt man das Geschlecht. Mhm. Also die Frauen werden dann sonst besonders männlich und die Männer werden ja tuntig und albern. Und dieser Film wird aber interessanterweise zurzeit eigentlich nicht gezeigt. Erstens, weil es ein Stummfilm ist, da muss man also immer Musik zu haben. Und außerdem ist es ein Film, wo es Blackfacing gibt. Also da durften keine schwarzen Menschen mitspielen, sondern da wurden die Gesichter schwarz angemalt. Und das ist ja gerade ein Tabu, sowas zu zeigen.
Die Tabus sind inzwischen zum Glück ein bisschen gefallen, zumindest aus der Perspektive der westlichen Welt. Da ist es ja im Sinne der Diversität, ja, ich würde sagen, fast schon zur Regel geworden, dass irgendwo in einem Film mal eine andere sexuelle Orientierung thematisiert wird oder zumindest angedeutet wird. Würden Sie das auch sagen, dass queeres Kino mainstreamiger geworden ist?
Ich würde Sie da gerne ein bisschen korrigieren, weil ich finde, irgendwie eine queere Rolle als Nebenrolle durchs Bild laufen zu lassen, das ist gut und das ist wichtig. Manchmal nervt mich das auch, muss ich auch sagen. Also ich finde, das ist dann auch manchmal zu viel des Guten, weil es dann irgendwie auch nicht richtig harmonisch ist. Bei queerem Kino, wie ich es definiere, da geht es so ein bisschen um von uns, für uns und es geht auch vor allen Dingen immer um die Frage der Perspektive und der Haltung. Das heißt, jetzt irgendwie so ein bisschen rosa einmal drüber tönchen, das macht nicht einen queeren Film, sondern es geht darum, dass man wirklich auch die Perspektive versteht, dass es aus einer queeren Perspektive gedreht wurde.
Okay. Es geht häufig um Aufbruch, um Ausbruch. Es geht natürlich auch um Unterdrückung oder um Selbstermächtigung. Und ich denke mir, dass es da auch ganz, ganz häufig um eigenständige filmische Formsprachen geht, Herr Koll. Was gibt es da zu entdecken?
In der Ausstellung eine ganze Menge, weil wir ja wirklich aus einer Fülle von Beispielen, also ich habe da unten einen Bilderwald gehängt aus fast 300 Fotos aus lauter verschiedenen Filmen, die alle schon was miteinander zu tun haben und die auch Verbindungen aufzeigen. Es gibt auch eine halbstündige Videoinstallation mit Filmbeispielen aus 80 Filmen, die Themen sind natürlich häufig schon auch vergleichbar. Und neben Aufbruch haben wir natürlich auch so Themen wie Coming Out. Da beschweren sich ja auch manche drüber und denken, das haben wir jetzt einmal erzählt und dann ist fertig. Ich sehe das ein bisschen relaxter. Ich finde, dass jede Generation auch so ein bisschen das Recht auf einen eigenen Coming-Out-Film hat, weil die Kinogeschichte entwickelt sich ja auch weiter. Das heißt, was für mich in meiner Jugend funktioniert hat, ist, glaube ich, für die jetzige Jugend ziemlich unanguckbar oder die ticken halt anders. Also von daher muss man, glaube ich, Filme auch immer so einordnen, aus welcher Zeit sie kommen.
Sie haben Ihre eigenen Archive ja auch geöffnet, die von Salzgeber. Haben Sie da auch noch mal was entdeckt, was Sie selbst schon vergessen hatten? Oder
ja,
was Sie nicht kannten?
Ich hab Jugendsünden von mir entdeckt aus den frühen 90er Jahren. Da habe ich hier im Berliner Schwutz eine Kinoreihe gemacht, die hieß Detlefs kleine Traumfabrik. Das hatte ich komplett verdrängt. Da kamen dann so schöne Programmzettel wie Du und dein Sommerloch. Das war damals angelehnt an sowas wie Du und dein Schwutz. Also das war natürlich so ganz eher auch alberne Kleinigkeiten, die man da so gemacht hat. Aber ich glaube, erstens hat man da selber wahnsinnig viel dran gelernt, also an diesem Kino machen. Und zweitens ist das natürlich auch irgendwie so eine Energie, die dann in die Zeit gehört und die man heute anders sehen würde.
Ja, und Albernheit gehört auch dazu, ne?
Unbedingt.
Jetzt ist diese Ausstellung Inventing Queer Cinema die erste Ausstellung in einer so großen Institution in Deutschland, die sich mit queerem Kino beschäftigt. Was bedeutet das denn, sage ich jetzt mal, für den Stellenwert dieser queeren Szene und der Filme?
Ich glaube, es ist gut, dass es mal passiert. Es ist, glaube ich, auch weltweit das erste Mal, dass dieses mal als Thema gemacht wird. Und es gäbe noch so wahnsinnig viele Geschichten zu erzählen, weil, weiß ich nicht, ich meine, Fassbinder kommt bei uns natürlich auch vor, aber über Fassbinder kann man, finde ich, 1000 Ausstellungen machen. Man kann auch viel über Ulrike Ottinger erzählen. Man kann so wahnsinnig viel über Biografien erzählen, also über Kämpfer, die wir hier nur ganz kurz vorstellen können, die irgendwie Dinge möglich gemacht haben. Und das sind, glaube ich, auch Role Models und Vorbilder, die wir brauchen, weil overall, also so insgesamt, ist queere Geschichtserzählung ja nicht besonders weit entwickelt. Also die gibt es ja eigentlich nicht. Und jede Lesbe, jeder Schwule fängt eigentlich von vorne wieder an. Und da ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man mal so ein paar Flöcke einrammt und mal irgendwas mal da ist. Und das ist dann auch gesammelt und vorhanden. Und der Satz ist jetzt viel zu lang, ich mache mal einen Punkt.
Björn Koll, Kurator der Ausstellung Inventing Queer Cinema in der Deutschen Kinemathek in Berlin. Bis zum 13. September, verbunden auch mit einem umfangreichen Filmprogramm. Und ich sage mal vielen Dank Ihnen, Herr Koll, und viel Erfolg.
Dankeschön.
Und wir bleiben beim queeren Kino. Das gilt zumindest für einen Film, der morgen bei uns anläuft und auch eine Salzgeber-Produktion ist, Love Me Tender, basierend auf einem Roman, der in Frankreich für ziemlich viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Constance Debré erzählt darin die Geschichte einer Anwältin, die entdeckt, dass sie Frauen begehrt und mit ihrem bürgerlichen Leben bricht. In Cannes wurde der Film gefeiert und mit ihm auch die schauspielerische Leistung von Vicky Krieg.
Ich habe schon beim Drehbuchlesen eine gewisse Ehrlichkeit gespürt in der Sprache, die da wie so ein ätherisches Öl, da die aus diesem da so rausgedrungen ist. Eine Ehrlichkeit, die ich, glaube ich, immer suche mein Leben lang und die nicht viele Leute überhaupt den Mut haben zu leben und auch nicht den Mut haben auszusprechen. Und darüber geht der Film auch am Ende. Es ist eine Frau, die den Mut hat aus ihrer Rolle, die man ihr gegeben hat, als Mensch und als Mutter und als Frau rauszutreten in eine Rolle als Mensch, die sie gerne einnehmen möchte und für diese Freiheit einen Preis bezahlt.
Ja, das klingt erstmal, als ob das nicht unbedingt ein Skandalfilm ist. Aber Anke Lewicke, welchen Preis muss die Frau denn bezahlen oder verraten wir da schon zu viel?
Nein, nein, es geht um den 8-jährigen Sohn und nach der Trennung mit ihrem Ehemann Laurent hat man sich das Sorgerecht aufgeteilt, das war alles ganz locker und lässig, eine Woche da, eine Woche da, die beiden waren eigentlich auch noch miteinander befreundet, aber Clémence erzählt dann ihrem Ex-Ehemann eben, dass sie jetzt mit Frauen ausgeht und darauf verfinstert sich sein Gesicht und daraufhin will der Sohn nicht mehr zu seiner Mutter und das geht über eine ziemlich lange Zeit so. Es kommt zu einem Gerichtsverfahren und der Vater unterstellt ihr eben ein sexuelles Lotterleben, weist auch darauf hin, dass sie ihre sichere Existenz als Anwältin aufgegeben habe, um eben jetzt zu schreiben. Also er will ihr die ganzen Freiräume nehmen, die sie sich nach der Trennung so erarbeitet hat. Und bei dem Gericht kämpft Clemence also nicht nur um ihren Sohn, sondern auch um ihre intellektuelle und sexuelle Selbstbestimmung.
Und das Ganze, muss man noch dazu sagen, basiert auf wahren Begebenheiten. Das ist ja ein autobiografisches Buch. Vicky Kriebs, die hat eben im O-Ton schon so schön von der Ehrlichkeit gesprochen, die wie so ätherisches Öl aus der Sprache gekommen sei. Ist Ehrlichkeit ein zentrales Thema in diesem Film?
Ja, es ist auf alle Fälle ein Thema und es ist auch interessant, wie er diese Ehrlichkeit einfängt, weil er lässt sich einfach auch viel Zeit, er begleitet diese Frau auf ihren einsamen Wegen durch Paris und es ist ein sehr ruhig gedrehter Film, der ihre innere Aufregung und Anspannung eigentlich immer auch einfängt. Also wir sehen, dass sie immer an ihren Sohn denkt. Und dann erleben wir sie aber auch wieder beim Flirt mit Frauen. Und sie ist eigentlich immer der aktive Part. Sie weiß auch, dass sie nicht mehr in ihr anderes, altes Leben zurückkehren kann, dass das ihr nicht loyal gegenüber wäre. Also sie wird immer mit sich ehrlicher und kämpft gleichzeitig um ihren Sohn, der natürlich seine Mutter dann auch noch mal ganz anders sieht, weil die Mutter hat dann auf einmal auch ein Tattoo, aber er findet sie doch vielleicht noch cooler als früher.
Ist Vicky Kriebs stark in der Rolle?
Ja, auf alle Fälle, weil sie überhaupt nicht viele Worte braucht, sondern das ist ein sehr offenes Spiel. Also wenn sie ihren Sohn dann nach langer Zeit wiedersehen darf, sind da zwei Erzieherinnen mit im Raum und sie darf sich ihre Verzweiflung, Wut darüber nicht anmerken lassen, aber die ist trotzdem im Bild drin. Und sie schreibt ja auch schon in dem Film, sie veröffentlicht ihr erstes Buch und wir hören immer, wie sie ihre Gedanken verschriftet. Also da findet dann ja schon ein künstlerischer Verarbeitungsprozess statt. Und das ist ganz schön und dadurch kommen wir der Frau immer näher, die sich auch selbst immer näher kommt.
Love Me Tender mit Vicky Kriebs in der Hauptrolle ab morgen in den Kinos. Und Anke, jetzt sprechen wir noch über Wild Foxes, ebenfalls in Cannes, letztes Jahr uraufgeführt. Ein Sport Film, ein Coming-of-Age-Film, ein Film übers Boxen, das ist ja sowieso so ein ganz eigenes Genre, Stichwort Rocky und Sylvester Stallone. Aber anscheinend will dieser Film Wild Foxes ja so eine Art Anti-Rocky sein. Was heißt es denn jetzt?
Also erstmal geht der Film natürlich los wie jeder Boxerfilm. Die Kamera geht mit uns in den Ring und aus nächster Nähe erleben wir da die Wendigkeit des jungen Boxers Camille, wie er immer wieder ausweicht und den K.O.-Schlag sucht. Ja, und die Stimmung ist total aufgeheizt und Camille ist der Beste der Schule, wie man so sagt, ein geborener Champion. Und er soll bei der EM teilnehmen, aber er ist eben auch noch ein Kindskopf, ein Junge. Er geht immer in den Wald, Füchse füttern, ist fasziniert von den Tieren. Da kommt es zu einem Unfall, er ist verletzt am Arm. Nach 2 Monaten ist eigentlich alles wieder in Ordnung, aber sobald er in den Ring steigt, schmerzt der Arm, er hat Panik, er hat Angst und auf einmal ist da diese Angst ja verletzt zu werden im Ring oder andere zu verletzen. Also es ist auf einmal eine gebrochene Kampfmaschine, deshalb der Anti-Rocky.
Und das ist natürlich das Spannungsfeld, vermute ich, in dem sich der Film bewegt, dass man eigentlich ganz, ganz stark sein muss in diesem Boxring und sich diese Angst gar nicht leisten kann.
Genau, darum geht es und es geht darum, wird er bei der EM teilnehmen oder nicht. Aber letztlich kriegt dieser Junge mit, dass er daran teilnehmen muss, um herauszufinden, was ihn eigentlich plagt. Und ich finde den Film so ganz gut gemacht. Also einerseits, es geht ja immer über die Körper. Also weil diese Jungs, auch seine Freunde, die definieren sich ja alle über Kraft und Muckis. Dann wird ausgelassen getanzt, sich mit Öl eingeschmiert. Aber dann hat er auf einmal die Panik. Dann ist er der Außenseiter. Also er hat keine Kontrolle mehr über seinen Körper. Und dann sind so Momente, wo die Kamera so zurückdreht, dann sieht man ihn und hört dazu sehr stilisierte Musik, klassische, moderne, mit Technotönen versetzt. Und das macht auch was mit uns, weil wir blicken auf einmal anders auf diesen Jungen und sehen, der wird auf einmal weicher, bei dem passiert was, ohne dass wir genau wissen, was, aber er geht dann einfach so weiter seinen Weg. Also das fand ich ganz schön gemacht. So ist immer so eine Spannung auch im Bild.
Das heißt, ein Film, der auch künstlerisch formal einen eigenen Weg geht oder eine eigene Sprache findet.
Ja, auf alle Fälle. Ich meine, also es geht ja auch Wild Foxes, das heißt, der französische Originaltitel ist Der Tanz der Füchse. Und da haben wir einmal den Boxring, da ist natürlich alles einquadriert, da gibt es strenge Regeln. Dann geht die Kamera wieder mit Camille nach draußen in den Wald zu den Füchsen, also da ist die Natur. Also auch mit solchen Gegensätzen wird immer wieder gearbeitet in dem Film.
Ist das eine Empfehlung, Anke, die du gibst?
Ja, also ich habe den gerne gesehen, vor allen Dingen auch wegen des Hauptdarstellers. Das ist so ein sehr, sehr gut aussehender Junge mit blonden, lockigen Haaren. Das wird aber dann von dem Film auch wieder so, gibt so einen schönen Kontrapunkt, weil dieser junge, schön aussehende Mann hat Schweißfüße und das ist der Running Gag.
Unsere Filmkritikerin Anke Lewicke über die Filme der Woche Wild Foxes sowie Love Me Tender. Beide starten morgen in den Kinos. Vielen Dank, Anke.
Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das Dogfest München, eines der größten Festivals für Dokumentarfilme in Europa, ist heute gestartet. Eröffnet wurde es im Deutschen Theater mit der Weltpremiere von Regina Schillings Film Ingeborg Bachmann, Jemand, der einmal ich war. Der nach der österreichischen Schriftstellerin und Lyrikerin benannte Ingeborg-Bachmann-Preis wird in diesem Sommer zum 50. Mal vergeben. Bachmann wäre in diesem Jahr 100 geworden. Die Regisseurin Schilling erklärte im Deutschlandfunk Kultur, warum die Auseinandersetzung mit Bachmann auch in die heutige Zeit passt.
Weil ich die Texte von Ingeborg Bachmann jetzt auch beim nochmaligen Durcharbeiten in der Recherche so unglaublich gegenwärtig fand und wirklich überrascht war, was für Themen sie eben in den 60er Jahren bearbeitet hat literarisch. Ob das Mansplaining ist, Sprache und Gender und Identität, das hat mich wirklich umgehauen, wie heutig diese Texte sind.
Die Regisseurin Regina Schilling. 82 der insgesamt 106 Festivalfilme auf dem Dogfest München sind erstmals in Deutschland zu sehen. Die meisten Dokumentationen können vom 11. bis 25. Mai deutschlandweit auch online angeschaut werden. Bei Schulabschlussfeiern in Bayern müssen künftig Hymnen abgespielt werden. Laut bayerischem Kultusministerium sind vom kommenden Schuljahr an mindestens 2 Hymnen vorgeschrieben. Darunter müssen auf jeden Fall die Bayernhymne und die deutsche Nationalhymne und oder die Europahymne sein. Eine Mitsingpflicht bestehe zwar nicht, heißt es, durch das Aushändigen von Textblättern solle den Teilnehmern der Abschlussfeier jedoch ein textsicheres Mitsingen ermöglicht werden. Der israelische Schriftsteller David Grossmann bekommt den Thomas-Mann-Preis 2026. Der 72 Jahre alte Autor zähle zu den bedeutendsten literarischen Stimmen der Gegenwart, hieß es zur Begründung. Seine Romane wie »Eine Frau flieht vor einer Nachricht« und »Kommt ein Pferd in die Bar« zeichneten eindrucksvoll nach, welche inneren und äußeren Verletzungen Kriege bei Menschen hinterlassen. Der Thomas-Mann-Preis ist mit 25.000 Euro dotiert. Vergeben wird er von der Hansestadt Lübeck und der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. Der Gründer des US-Nachrichtensenders CNN, Ted Turner, ist tot. Turner sei im Alter von 87 Jahren gestorben, teilte CNN mit. 1980 hatte er in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia das Cable News Network CNN gegründet, den ersten Sender, der rund um die Uhr Nachrichten sendete und damit die Nachrichtenwelt veränderte. Nina Barth.
Ted Turner, bekannt für seinen Südstaaten-Akzent und seine unverblümte Art, wurde zu einer der mächtigsten Persönlichkeiten in der US-Medien- und Unterhaltungsbranche. Er war auch ein international bekannter Segler, ein Aktivist, der sich für die weltweite Abschaffung von Atomwaffen einsetzte, und er war Naturschützer. Turner spielte eine entscheidende Rolle bei der Wiederansiedlung von Bisons im amerikanischen Westen. Der Medienmogul spendete 1 Milliarde Dollar an die Vereinten Nationen. Ted Turner war 3-mal verheiratet, auch mit der Schauspielerin Jane Fonda.
Franz Christian Gundlach, besser bekannt unter dem Kürzel FC Gundlach, wäre in diesem Jahr 100 geworden. Aus der jüngeren Geschichte der Fotografie ist er nicht wegzudenken. Er war innovativer Modefotograf, aber eben auch Sammler, Ausstellungsmacher und Stifter. 2003 war er zum Beispiel Gründungsdirektor des Hauses der Fotografie in den Deichtorhallen Hamburg, ein Ort, der daher für eine Gundlach-Retrospektive prädestiniert wäre. Allerdings wird er gerade renoviert, weshalb die Ausstellung über die ganze Vielfalt von Gundlachs Leben und Werk im Bucerius Kunstforum gezeigt wird. Für uns bereits dort war Carsten Probst. Carsten, man fragt sich, wie man ein solches bewegtes Leben überhaupt in eine Ausstellung pressen will. Allein das fotografische Schaffen von FC Gundlach ist ja vielfältig. Steht es im Mittelpunkt?
Ja, es steht im Mittelpunkt, was das Vielfältige betrifft. Ich finde ohnehin, also diese öffentliche Wahrnehmung von Gundlachs Lebenswerk zerfällt fast so ein wenig in verschiedene Teile, weil es so vielfältig ist. Ich zum Beispiel habe Gundlach eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, in den letzten Jahrzehnten vor allem eben ja als sehr einflussreichen Vermittler von Fotografie wahrgenommen, sei es über sein Galerielabel PPS oder über seine Sammlungsausstellung, natürlich eben das von Ihnen schon erwähnte Haus der Fotografie, dessen Gründungsdirektor eben war. Von seinem eigenen Werk kannte ich eigentlich nur immer nur so einige seiner ikonischen Bilder. Nennen wir mal dieses Porträt von Uschi Obermeier inmitten der Werbefiguren für Sosi Nalko Brause aus den 1970er Jahren. Sehr, sehr bunt, sehr, sehr popartig, aber auch sehr durchdachtes Porträt. Oder dieses sakrale Schwarz-Weiß-Porträt von Romy Schneider aus den frühen 1960er Jahren mit einem Kreuz, das von ihrer Halskette herabhängt. Da erlebt ja sozusagen man in dieser Ausstellung eigentlich erstmal, wie ungeheuer Verschiedenes er überhaupt produziert hat in seinen Zeitschriftenbeiträgen für Film und Frau, für Petra, für Brigitte, für Twen und wie die Zeitschriften alle hießen und wie er dann immer den Zeitgeist sozusagen dabei gleich mitreflektiert. Also diese Ausstellung setzt sozusagen erstmal ganz stark den Akzent auf den Fotografen. Das ist sozusagen die Basis. Aber Co-Kuratorin Sophie Charlotte Opitz betont auch, dass ja der Fotograf nicht ohne den Vermittler Gundlach eigentlich zu denken ist.
Gleichzeitig aber war er ab den 1950er Jahren auch jemand, der parallel zu seiner eigenen Arbeit als Modefotograf die Fotokultur, die Fotografie als ein kulturelles Gut, stark vorangetrieben hat durch die weiterführenden Tätigkeiten, die gestärkt hat, dass sie als eine Form des gesellschaftlichen Ausdrucks, als ein Medium der Gesellschaft wahrgenommen wurde.
Ja, und von der Fotokultur ist dann das Fotografieren, das eigene Fotografieren ja natürlich nur ein Teil. Gundlach wusste ja schon als Kind, dass er Fotograf werden will. Welche Entwicklung seines Schaffens sieht man denn in der Ausstellung?
Ja, also gerade das fotografische Schaffen, Sie sehen an Gundlachs Bildern, die Modefotografie zeigt eben keinen abgehobenen Kosmos, auch wenn die Mode natürlich nicht erschwinglich ist für die allermeisten Leute, die diese Fotografien dann eigentlich später in den Zeitschriften sehen. Er siedelt sie immer wieder im alltäglichen Leben an, schafft dadurch immer wieder so eine Art doppelte Sicht, einerseits auf die Posen der Mode und die alltägliche Umgebung in der jeweiligen Zeit. Und das zeigt die Ausstellung eigentlich anhand so seiner ganz wichtigen Lebens- und Arbeitsstationen. Paris, Berlin, New York, von denen er selbst auch immer fasziniert war. Also es sind eigentlich so die klassischen Orte der Modefotografie im 20. Jahrhundert. Zugleich aber adaptiert Gundlach eben fortlaufend dabei neue Stilmittel. In den 50er Jahren wirkt das noch so ein bisschen mit diesen Modellen eher skulptural, manchmal auch so ein bisschen ausgerichtet an diese klassische Form des Bildaufbaus in der Kunstgeschichte. Dann kommen Einflüsse des Street Photography aus den USA dazu mit bewegterer Kamera, Straßen und Zufallsszenen. Die Pop Art spielt hinein, wo die Wirklichkeit eher so stark von der Sichtbarkeit von Marken oder Labels zehrt. Überall ja, bezieht er ganz stark die Umgebung, vor allem diese markante Architektur und Stadtlandschaften ein. Das ist wie so ein Markenzeichen und die Körper der Modelle wirken immer zugleich, das ist auch sehr bemerkenswert, immer eingepasst und zugleich emanzipiert innerhalb dieses Rahmens, den die Umgebung in das Bild setzt. Und an den verschiedenen Orten begegnet er eben auch vielen Kolleginnen und Kollegen, beginnt sozusagen deren Werke immer wieder aufzugreifen, zu sammeln. Und da beginnt eben dieser Sammler Gundlach, er fängt an, Bilder zu kaufen und in Deutschland auch bekannt machen zu wollen.
Wie ist er denn beim Sammeln vorgegangen?
Ja, das lässt sich vielleicht ganz gut in dieser Ausstellung auch am Beispiel Martin Munkacsy zeigen. Die Ausstellung zeigt eigentlich immer wieder Bilder von Fotografinnen, die Gundlach gesammelt und gefördert hat. Bis hin zu, sagen wir mal, Cindy Sherman oder Wolfgang Tillmans. Aber Martin Munkacsy war früh für ihn ein Vorbild, was so diese eben genannte Inszenierung von Modefotografie im Freien, gerade auch so in architektonisch definierten Umgebungen betrifft. Und Munkacsy musste als Jude 1934 aus Berlin in die USA emigrieren und Gundlach hat früh damit begonnen, die Originalabzüge von Munkacsy zu sammeln, der nach dem Krieg in Deutschland quasi in Vergessenheit geraten war. Und den wollte er wieder bekannt machen, ihn ausstellen. Das geschah dann im großen Stil 2005 in Hamburg. Aber das lässt eben sich auf sehr viele andere übertragen. Als Fotograf hat er sozusagen sich zwar zurückgenommen ein wenig, Gundlach, aber die Rolle des Vermittlers hat trotzdem immer sehr, sehr stark mit seinem Werk zu tun. Und damit, dass er gesehen hat, dass Deutschland nach dem Krieg einen riesigen Nachholbedarf an Wissen über die Fotografie als Kunstmedium hat.
Das hört sich so an, als ob das eine sehr sehenswerte Ausstellung ist.
Das ist eine sehr sehenswerte Ausstellung und vor allem deshalb, weil sie diese Vielfalt zeigt, aber auch diese Weltläufigkeit über Jahrzehnte, die man mit der Fotografie in Deutschland seit den 50er Jahren ja nicht zwingend zusammenbringen würde. Also ich würde zusammenfassend sagen, Gundlach ein sehr großer Türöffner für das Kunstverständnis in Deutschland über die Fotografie hinaus und das spürt man in dieser Ausstellung vom allerersten Moment an.
Carsten Probst über die Ausstellung FC Gundlach, You'll Never Watch Alone, im Bucerius Kunstforum in Hamburg zu sehen bis zum 16. August. Die öffentlich-rechtlichen Medien stehen in vielen Ländern Europas unter Druck und nicht überall stellt sich eine Mehrheit der Gesellschaft hinter ihre Finanzierung, wie jüngst in der Schweiz. Auch Tschechiens Ministerpräsident Babiš möchte die Rundfunkgebühren abschaffen, angeblich nach dem Vorbild Skandinaviens. Doch seine Kritiker sehen entscheidende Unterschiede. Marianne Allweis über die Proteste in Prag.
Hände weg von den Medien, rufen Tausende in Prag. An der Spitze des Protestmarsches läuft Mikuláš Mináš. Der 33-Jährige hat während der ersten Amtszeit von Andrej Babiš die größten Demonstrationen seit 1989 auf die Beine gestellt. Im März hat sein Verein Millionen Momente für die Demokratie wieder rund 250.000 Menschen zusammengetrommelt, um die populistische Regierung zu kritisieren. Dieses Mal ziehen sie vor den Rundfunk. Die öffentlich-rechtlichen Medien sind stark bedroht. In Tschechien wiederholt sich das Szenario aus Ungarn oder der Slowakei. Der gemeinnützige Sektor wird ins Visier genommen. Die Verwaltung wird politisiert. Aber dagegen regt sich massiver Widerstand in der Gesellschaft. Vor der Demonstration hat Mináš in die evangelische Salvatorkirche in der Prager Altstadt eingeladen. Zum Plakate bemalen und Kostüme basteln. Olga Zislarova klebt mit ihrem satirischen Karnevalsverein Ritterhelme zusammen.
Das ist eine ganz alte Legende, eine mittelalterliche Legende, die sagt, dass in dem Berg Blanik in der Nähe von Prag Rittern schlafen. Und die warten, bis es den Tschechen am schlimmsten geht. Und wenn so eine Zeit kommt, dann kommen diese Rittern und werden uns helfen. Und das kennt jeder Tscheche. Und wir sagen, wenn jetzt die Regierung Rundfunk und Fernsehen übernehmen will unter eigene Kontrolle, das ist wirklich der letzte Schritt zur Totalität. Das ist die schlimmste Zeit.
Die Medienlandschaft in Tschechien ist stark konzentriert und oft in den Händen einflussreicher Oligarchen. Regierungschef Babiš war selbst Großunternehmer und Verlagsbesitzer. Vor allem wegen des großen Vertrauens der Öffentlichkeit in die Öffentlich-Rechtlichen liegt das Land im Ranking der Pressefreiheit auf einem guten 11. Platz. Noch. Kritische Fragen und investigative Recherchen, besonders der Öffentlich-Rechtlichen, stören Babish schon lange. Zurück im Amt als Premier will er die Rundfunkgebühren streichen, möglichst ab Januar. In unserem Regierungsprogramm steht, dass wir das öffentlich-rechtliche Radio und Fernsehen aus dem Staatshaushalt finanzieren wollen. Genau wie 17 andere EU-Staaten. Dass wir Einfluss nehmen wollen oder die Demokratie gefährden, das ist Unfug. Allerdings sollen Radio und Fernsehen nur noch so viel Geld erhalten wie im Jahr 2005, kritisiert Jan Kremen von der Rundfunkgewerkschaft. Die Medien könnten ihren öffentlichen Auftrag nicht mehr erfüllen, müssten Regionalstudios schließen, Sendungen streichen und Mitarbeitende entlassen. Welcher Bürger, welche Behörde, welcher Betrieb könnte heute mit den Finanzmitteln zurechtkommen, die er vor 20 Jahren hatte? Die Finanzreform hat nur ein Ziel, den Rundfunk zu beherrschen. Denn je schwächer er ist, desto leichter kann man ihn kontrollieren. Der politische Druck auf öffentliche Medien sei nach der Abschaffung von Rundfunkgebühren in anderen Ländern gewachsen. In Estland, Spanien oder Frankreich, so Reporter ohne Grenzen. Selbst im vielgelobten Skandinavien seien oft Budgets gekürzt worden, sagt der Journalist Erik Larsson. In Schweden sei jahrelang öffentlich über die Finanzierungsänderung diskutiert worden. Die neue Rundfunksteuer ist zweckgebunden. Die Medien sind Teil einer Stiftung ohne Einflussmöglichkeiten von Politikern. Die Finanzierung wurde für 8 Jahre festgelegt, inklusive automatischer Erhöhungen. Ich bin sehr besorgt über die Situation hier in Tschechien. Das Land hat aktuell eines der besten Rundfunksysteme in Europa. Wenn das nun schnell geändert wird, ohne irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen, dann werden bald Politiker in den Newsroom einziehen. Schweden gilt der tschechischen Regierung angeblich als Vorbild ihrer Reform. Das schwedische Modell kennenlernen wollte aus dem Kabinett aber niemand.
Marianne Allweis über die Proteste gegen die Abschaffung der Rundfunkgebühren in Tschechien. Und wir kommen zur Kulturpresseschau heute von Arno Orzesek.
Was die Regierung vom Stoßstangenträger des Fiat 500 lernen kann? Das erklärt Jens Jessen, bekannt für die Entdeckung unerwarteter Zusammenhänge, im Feuilleton-Aufmacher der Wochenzeitung Die Zeit. Bevor wir näher darauf eingehen, eine kurze Vorrede. Nach Jessens Beobachtung ist für viele Kritiker von Schwarz-Rot der notorische Kompromiss nichts anderes als der böse Geist der gegenwärtigen Regierung, und das findet der Zeitautor komplett falsch. Deshalb erinnert er an Helmut Schmidts Diktum: Wer keine Kompromisse machen kann, ist für die Demokratie nicht zu gebrauchen. Und an das Bonmot des ehemaligen französischen Außenministers Aristide Briand: Ein Kompromiss ist vollkommen, wenn alle unzufrieden sind. Auch Jessen selbst tut sich mit merkwürdigen Sentenzen hervor, etwa: Die Welt der Kompromisslosigkeit ist die Welt des Gulags. Dann erfolgt schließlich die Stoßstangenträgerlektion. Eine der größten Ingenieursleistungen im Automobilbau war bekanntlich der Fiat 500. Ein extremer Kompromiss zwischen Nutzen und Preis, darum auch ein extremer Leichtbau, um die Schwäche des Antriebs auszugleichen. Jede Schraube hatte mehrere Aufgaben. Wenn man eine zu viel herausdrehte, um etwa den Träger der Stoßstange abzunehmen, konnte es passieren, dass der Motor halb herausfiel. Diese eine unauffällige Schraube, an der heimlich alles hängt, ist Sinnbild des Kompromisses. Eine heikle Konstruktion, nichts Stabiles, nichts Glanzvolles, nur im Geheimen ein heroischer Sieg in der Begrenztheit von Raum und Ressource. Soweit der Zeitautor Jens Jessen, der im Grunde Seelenbalsam für die Regierung anrührt. Sie muss nur das mit der Schraube, die nicht zu locker sitzen darf, richtig verstehen. Unterdessen beschäftigt sich die Wochenzeitung Der Freitag mit einer übel beleumdenden Verwandten des Kompromisses, nämlich der Kungelei, und zwar der kulturpolitischen Kungelei der schwarz-roten Koalition in Berlin. Vor dem Hintergrund, dass Finanzsenator Stefan Evers schon der 4. Kultursenator in der laufenden Legislaturperiode ist, beklagt Klaus Lederer, der das Amt einst selbst bekleidet hat: Die CDU-SPD-Koalition macht Kulturpolitik so, wie sie auch sonst Politik macht, ausschließlich von ihrer eigenen Binnenlogik getrieben. Diese Koalition hat Macht- und Entscheidungsstrukturen entwickelt, in denen solche informell zugesicherten Ansprüche die demokratischen Entscheidungsprozesse sukzessive ausgehöhlt haben. Unter diesen Bedingungen ist es fast schon egal, wer das Kulturressort leitet. Klare Kante von Klaus Lederer im Freitag. Die Menschen gewöhnen sich an die schlimmsten Sachen, titelt die Süddeutsche Zeitung, bezieht es aber nicht auf die Zustände in Berlin. Die Überschrift gibt eine Erkenntnis des Angstforschers Borwin Bandelow wieder, der im SZ-Interview seine Gesprächspartnerin Susan Wahab-Sadeh mit dem Hinweis überrascht, dass schreckliche Nachrichten auch Glücksgefühle verursachen können. Wie bitte? Interveniert Wahab-Sadeh. Das haben Sie richtig gehört, entgegnet Bandelow. Wenn wir in Angst und Schrecken versetzt werden, werden Angsthormone ausgeschüttet. Wenn wir aber im nächsten Moment feststellen, dass es uns nicht betrifft, löst das ein Glücksgefühl aus. Es gibt beispielsweise ein Zugunglück in 50 Kilometern Entfernung. Man bekommt einen Riesenschreck und dann stellt man fest, meine Kinder waren nicht drin. Ich war nicht drin. Und das führt dann zu einer Ausschüttung von Endorphin, wenn man feststellt, ich habe die Angst überstanden. Wir empfehlen Ihnen das SZ-Interview mit Borwin Bandelow zur Lektüre und genauso den Artikel 12 Sekunden Sex in der Tageszeitung. Doris Akrab schildert den Moment, in dem der Schauspieler Connor Story auf der Met-Gala sein Smoking-Jackett von Yves Saint Laurent ausgezogen hat, anzuschauen im Internet. Ungezählte Male gucke ich diesen 12-Sekunden-Clip, als würde ich Gottes Rückkehr auf der Erde beiwohnen. Ein umwerfend gut aussehender Mann mit einer Jawline wie aus dem 3D-Drucker, mit leicht verrutschten Kusslippen, seetiefen Love-Eyes, wohlplatzierten Muttermalen. Alles an diesen 12 Sekunden ist Sex. Wir sagen, wie schön für Doris Akrab und Ihnen alles Gute auf bald.
Das war die Kulturpresseschau von Arno Orzesek und das war Fazit. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und Ihnen allen eine gute Nacht.